Brauchcast, der Podcast zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wulf Wager.
Hallo Leute, herzlich willkommen und heute geht's um die Karwoche und um Ostern. Für Bundesliga-Trainer liegen zwischen Hosianna und kreuziget ihn in der heutigen Zeit oftmals nur Wochen. Für Jesus Christus war es laut biblischer Überlieferung nur 7 Tage. An seinem Empfang in Jerusalem mit Hosianna und Palmzweigen erinnert der Palmsonntag, der gleichzeitig den Beginn der Woche markiert, an deren Ende Martyrium, Tod und Auferstehung stehen. Werfen wir einen kleinen Blick auf die Bräuche in der Karwoche in Baden-Württemberg. Beim Einzug Jesu in Jerusalem auf dem Rücken eines Esels oder, exakter und korrekter formuliert, einer Eselin, legten die Menschen Palmzweige auf den Weg und winkten damit. Deshalb werden heute noch in Kirchen Palmzweige geweiht, die hierzulande natürlich in Ermangelung von echten Palmen meist aus blühenden Zweigen wie dem Palmkätzchen bestehen. Sie sollen nach Hause mitgenommen die Menschen vor Unheil wie Krankheiten oder Unwetter bewahren. Eine besonders prächtige Form der Palmenbuschen hat sich in Bad Saulgau entwickelt. Dort geben sich die rund 300 Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen nicht mit einfachen Palmkätzchen, Sträußchen zufrieden. Buchs oder Thuja, farbige Eier und Holunderstäbchen geben den teilweise mehreren Meter hohen Palmen ein unglaublich prachtvolles Aussehen. Der Buchs versinnbildlicht hierbei den Baum des Lebens. Die Holunderstäbchen, in Kreuzform gesteckt, verweisen auf das Leiden Jesu. Wie viel Mühe in den Sinnbildern dieses christlichen Brauches steckt, zeigt ein Blick auf das Baumaterial. Für einen kleinen Palmen mit 2 Kronen werden 2 Dutzend ausgeblasene Eier und etwa 600 Hölzchen benötigt. Für einen 6-kronigen Palmen sind es bis zu 100 Eier und nahezu 2000 Hölzer, die zu verarbeiten sind. Nach der Weihe in der St. Antoniuskirche zieht die Prozession mit den Palmenträgern durch den oberschwäbischen Ort. Danach werden die Glaubenszeugnisse an den Häusern befestigt, wo sie, so der Glaube, gegen Unheil und Unwetter schützen sollen. In vielen Gegenden wird derjenige, der das Bett am Palmsonntag als letzter verlässt, oder derjenige, der als letzter in die Kirche kommt, als Palmesel bezeichnet. Gleich bei Blauer Beure hat der gemischte Chor Suppingen dieses alte Zungenbrecherliedle vertont und gleich bei Blauer Beure auf der Blauer Beure und Ulmer Alb ist es üblich, seinen Lieben helle Palmbrezeln zu verehren am Palmsonntag. Die Brezel ist das klassische Fastengepäck schlechthin. Ihr Name leitet sich vom lateinischen Wort Bracellum ab, was so viel bedeutet wie Ärmchen. Und, was Wunder, im Schwäbischen nennt man die dünnen Teile der Brezel bis zum heutigen Tag Ärmle, was auf die Demutsgebärde der Mönchen schließen lässt, bei der die Arme vor der Brust wie bei der Brezel gekreuzt werden. Doch nicht nur als Fastengebäck dient die Brezel. In Herzform, mit Kalkfarbe auf ein Scheunentor oder auf die Straße gemalt, sind sie ein großer Liebesbeweis eines Verehrers gegenüber einem Mädchen. In den Orten Berghülen, Machtholzheim, Leichingen und Suppingen kann man das immer noch sehen. Hat ein Mädchen allerdings die Liebe verschmäht, kann es schon passieren, dass die Brezel umgekehrt, also mit den beiden kleineren runden Teilen nach unten aufgemalt wird. Das ist dann eine sogenannte Leck-mi-am-Arsch-Brezel. Noch schlimmer trifft es Mädchen, denen man eine Beißzange vors Haus malt. Noch im 19. Jahrhundert war der Brauch übrigens so weit verbreitet, dass es 1806 ein königliches Verbot gab. In Nellingen ließ der Bürgermeister damals sogar die Gemeinderäte Wache stehen. Doch auch die staatliche Kontrolle konnte die liebestollen Elbler nicht bremsen. Hoch über dem Neckartal, ziemlich mittig zwischen Tübingen und Nürtingen gelegen, klebt wie ein Schwalbennest das kleine Dörfchen Altenried am Hang. Die verschlafene Beschaulichkeit verschwindet nur für einen Tag im Jahr. Am Palmsonntag ist nämlich der Brezelmarkt, bei dem mehr als 30.000 Brezeln den Besitzer wechseln. Höhepunkt ist der nachmittägliche Festzug, der gleich einem Fastnachtsumzug lokale und politische Geschehnisse glossiert. Und auch im Hungerbrunnental bei Altheim auf der Alb gibt es seit mindestens 1533 einen Brezelmarkt samt Hungerbrunnentanz, der nur den Ledigen vorbehalten war. Wer beim Brezelmarkt einem Mädchen eine Brezel schenkte, erklärte ihr dadurch eindeutig seine Liebe. War diese gegenseitig, so revanchierte sie sich eine Woche später an Ostern mit einem besonders schön bemalten Ei. Jetzt kommt ein kleiner kulinarischer Exkurs zum Thema Maultasche, die man im Ländle auch Herrgottsbscheißerle nennt. Das höchste schwäbische Kulinarium ist ohne Zweifel die Maultasche. Zu ihrer Entstehung gibt es viele Legenden. Eine davon ist, dass auf diese Weise die Zisterziensermönche des Klosters Maulbronn in der Fastenzeit das Fleisch vor dem lieben Gott verstecken wollten, was im Volksmund zum Beinamen Herrgottsbscheißerle führte. Leicht abgewandelt erzählt man sich, dass es die Protestanten waren, die der ursprünglichen nur mit Kräutern und Spinat gefüllten Teigtasche heimlich Fleisch beifügten. Hierzu passt die Tradition in schwäbischen Familien, dass Maultaschen in der Brühe das typische Gericht für den Gründonnerstag sind. Der Gründonnerstag leitet sich übrigens nicht von der grünen Fülle der Maultasche ab, sondern von dem althochdeutschen Wort grinern, also greinen. Am Karfreitag schweigende Kirchenglocken. Stattdessen ziehen die Ministranten mit kleinen Handrädschen oder wie in Hirlingen mit großen Truhenrädschen, sogenannten Dofeln, durch den Ort, um zum Gottesdienst zu laden. Für diese Arbeit erhalten sie von den Bürgern Eier und Geld. Diesen Karfreitagseiern spricht man eine besondere Heilkraft zu. Aus ihrer angestammten Heimat haben italienische Migranten vor über 25 Jahren den in Italien weit verbreiteten Brauch der Karfreitagsprozession mit in Stuttgarts ältesten und größten Stadtteil Bad Cannstatt gebracht. Tausende von Gläubigen säumen alljährlich den Kreuzweg, bei dem die Passion Jesu Christi vom letzten Abendmahl über das Verhör durch Pontius Pilatus bis zur Kreuzigung von Mitgliedern der italienischen Mission dargestellt werden. Italienische und deutsche Geistliche zelebrieren die Prozession gemeinsam. In Unlingen bei Riedlingen wird in einer Guckkastenbühne hinter dem Altar der kleinen Barockkirche im Teilort Göffingen in der Karwoche und an Ostern die Leidensgeschichte und Auferstehung in drei barocken Szenenbildern von der Kreuzigung über die Grablegung bis zur Auferstehung nachvollzogen. Die Figuren sind, bis auf die Vollplastik des auferstandenen Jesus, des berühmten Riedlinger Barockmeisters Christian, bemalte zweidimensionale Sägearbeiten. Solche szenischen Darstellungen stammen aus einer Zeit, in der der größte Teil der Bevölkerung des Lesens unkundig war. Zudem wurden die Messen in Latein, einer den meisten Menschen unverständlichen Sprache, zelebriert. So hat man der Bevölkerung das Heilsgeschehen anhand von Fresken in den Kirchen, figürlichen Darstellungen und liturgischen Spielen verdeutlicht. Die Nacht vom Karfreitag zum Karsamstag ist hart für die 14-jährigen Buben und Mädchen in Grünmettstetten. Sie kommen kaum zum Schlafen, denn sie sind die Hauptakteure eines nächtlichen Brauchs, der früher weit verbreitet war. Allem nach, jetzt aber nur noch in diesem 800 Einwohner großen Dorf am Ostrand des Schwarzwalds gepflegt wird. Nach alter Sitte wird symbolisch der Jesusverräter Judas verbrannt. Zu Zeiten, als an Ostern auch das Schuljahr zu Ende ging, war dieser Brauch um das Feuer zugleich auch ein uriges Abschlussfest für die Schulabgänger. Das Hauptrequisit ist eine lebensgroße Figur, gebastelt aus alten Kleidern und Stroh. Ein Geldbeutel, der an den Strohmann befestigt wird, erinnert daran, dass Judas seinen Herrn für 30 Silberlinge an den Hohepriester verraten hat. An welchem Ort sie den Strohjudas basteln, daraus machen die Mädchen und Buben ein großes Geheimnis, denn sie müssen befürchten, dass die älteren Jungen die Puppe entführen. Doch auch diese Entführung gehört zum Brauch, denn die Älteren lassen sich die Puppe von den Jüngeren auslösen. Um auszuschließen, dass man in der Nacht zum Karsamstag ohne Puppe vor dem Scheiterhaufen sitzt, bauen die Schüler meist eine Ersatzfigur. Gegen 3 Uhr morgens wird dann das Feuer entzündet und der Verräter Jesu, Judas Iskariot, am Galgen hängend verbrannt. Früher wurde sogar die Osterkerze an den Flammen entzündet. In der Fastenzeit war der Verzehr sämtlicher Produkte von warmblütigen Tieren verboten. So blieben auch die Eier vom Speisezettel gestrichen. Etliche Hühner mussten zur Fastnacht als Zinshühner den Kopf hinhalten, aber den Verbliebenen konnte man das Eierlegen ja schließlich nicht verbieten. Und so kam es, dass nach 40 Tagen Fastenzeit eine große Menge an Eiern anfiel. Es ist also nicht verwunderlich, dass man Eier an Ostern nicht nur verschenkte, sondern damit auch Spiele veranstaltet. Das Eierpicken ist immer noch ein beliebtes Spiel, bei dem man 2 Eier mit der Spitze oder dem runden Teil zusammenschlug. Sieger ist, wessen Ei das Spiel bruchfrei überlebt. Erlaubt sind Spitz auf Spitz oder Arsch auf Arsch. Wenn es anders läuft, heißt man es in Aalen Spitzarsch. Ein noch im 19. Jahrhundert weit verbreiteter Brauch ist das Eierlesen oder Eierlaufen. Heute wird es nur noch in Kiebingen, Egesheim und Sigmaringendorf begangen. Am Ostermontag treffen sich alle 2 Jahre im Rottenburger Stadtteil Kiebingen die Eierleser, um ein Spektakel der besonderen Art aufzuführen. Die Eierleser sind der Jahrgang der 19- und 20-Jährigen. Früher waren das die Rekrutenjahrgänge. Schon Wochen vorher haben die beiden Sportlichsten sich auserkoren, Eierleser und Läufer zu sein. Denn zwischen den beiden wird ein Wettkampf ausgetragen, an dem Adam Riese die mathematische Summenformel erklärte. Die jungen Männer ziehen in Begleitung ihrer Freundinnen auf den Sportplatz, wo die Vorbereitungen bereits getroffen sind. Die Jahrgänge, das Alter durch grüne, also die 19er, beziehungsweise rote, die 20er, durch Schulterbänder gekennzeichnet, stellen sich entlang der Eierreihe einander gegenüber. 100 rohe Eier sind in dieser Reihe in gleichmäßigen Abständen von 85 cm ausgelegt. Mit dem Startschuss läuft der Läufer nach Rottenburg, wo er in einem bestimmten Haus ein Päckchen abholen muss. Der Eierleser beginnt nun mit dem Einsammeln der Eier. Nach jedem aufgelesenen Ei läuft er zurück, um dem Fänger, der in einem Sägmähquadrat aufgestellt ist, das zerbrechliche Wurfgeschoss in einen mit Spreu gefüllten Korb zu werfen. Die Strecke, die der Eierleser durch das ständige Hin und Her läuft, entspricht in der Summe genau der Strecke, die der Läufer hinter sich zu bringen hat. Errechenbar durch die mathematische Summenformel, also die Summen der Zahlen von 1 bis 100, und das ist dann genau 5050. Wenn der Läufer zurück ist oder der Eierleser alle Eier gesammelt hat, je nachdem, wer zuerst fertig ist, erhält der Sieger als Trophäe eine geschmückte Tanne und beide Jahrgangsgruppen ziehen nun zum Festzelt, wo das festliche Ereignis feuchtfröhlich mit Tanz und Eierdodge, also eine Art Omelette, ausklingt. Ältere Kiebinger berichten davon, dass der Läufer früher durch eine Pause in einem an der Strecke gelegenen Wirtshaus manchmal seinen Sieg verspielt hat. Um das zu verhindern, wird der Läufer heute von einem Radfahrer begleitet, der auf ihn aufpasst. Und jetzt bleibt mir noch, euch allen ein frohes Osterfest zu wünschen. Und wir verbleiben, bis es zum nächsten Mal wieder heißt
Brauchcast, der Podcast zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wulf Wager.